Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, jedem Deckel seinen Topf oder etwas konkreter, jedem seine eigene Sucht. Darum wird es heute so ein bisschen gehen, hier bei Der Weber. Unsere große Überschrift für die nächsten 3 Stunden lautet: Kippen, Zocken, Handysucht, wie umgehen mit legalen Süchten. Darum geht es nämlich, also Süchte, die quasi uns im Alltag die ganze Zeit bedrohen, wo wir auch manchmal einfach mitmachen, ob das jetzt Social Media ist oder Alkohol oder Kippen oder sowas. Darüber möchte ich mich mit Ihnen in den nächsten 3 Stunden unterhalten, mit diesem Thema allgemein etwas breiter auseinandersetzen. Ich habe mich mal eingelesen. Also das Wort selbst, Sucht, ja, hat sich aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen Sud entwickelt. Und Sud bedeutete schlicht und einfach krank sein. Früher wurden demnach alle Krankheiten als Sucht bezeichnet. Also es gibt das Beispiel Tuberkulose, ne? Hieß früher einfach Schwindsucht. Heutzutage sieht das etwas anders aus. Süchte gehören eigentlich zu jeder Gesellschaft, betreffen längst eben nicht nur illegale Substanzen. Und dass harte und illegale Drogen häufig zu körperlicher oder geistiger Abhängigkeit führen, das ist ja bekannt. Aber eben auch legale Dinge und Substanzen können süchtig machen. So zum Beispiel Alkohol oder Tabak oder insgesamt übermäßiger Konsum oder Glücksspiel oder richtig, das Handy, das Smartphone, weil stundenlang verbringen wir an diesem Ding, ob wir es wollen oder nicht. Häufigster Grund ist da ein Blick aufs Handy, ob denn sich irgendwas in den sozialen Medien getan hat. Und gerade bei den jüngeren Menschen kann das ja sehr problematisch sein oder werden. Das besagt auf jeden Fall eine DRK-Längsschnittstudie zum Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen. Andreas Storm, der ist der Vorstandschef, so ist richtig, der DRK Gesundheit, und der hat die Ergebnisse hier auf Radio 1 mal vorgestellt.
Die Suchtgefährdungen im Bereich Social Media sind wesentlich höher, als sie noch vor Corona waren. Und wenn man das mal bei einer Kennzahl zusammenfassen will, dann kann man sagen, dass rund 25% aller 10- bis 17-Jährigen eine sogenannte riskante oder sogar pathologische Nutzung sozialer Medien tätigen, und das sind rund 1,3 Millionen Jugendliche.
Ja, und das klingt irgendwie nicht gut, ne? Die Folgen von legalen Süchten für die Betroffenen können verheerend sein. Und auch die gesamte Gesellschaft trägt die Konsequenzen. Also allein von Alkohol, da schätzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen die gesellschaftlichen Folgekosten auf 57 Milliarden Euro. Aber es gibt auch kleine Lichtblicke. Die Jüngeren sind wohl beim Thema etwas vernünftiger, erklärte uns Christina Rummel vom Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen.
Die Jugendlichen rauchen deutlich weniger als die Erwachsenen. Ich dachte eben, 7% rauchen Zigaretten. Und auch beim Alkohol sehen wir, dass da die Jugendlichen weniger trinken.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Aber trotzdem, es ist ja überall, ne? Was tun? Wollen wir jetzt alles verbieten, alles teurer machen, keine Werbung mehr für die Dinge, die uns eventuell vielleicht in eine Sucht führen können? Oder müssen wir einfach mehr aufklären und insgesamt auf Eigenverantwortung setzen? Darüber möchte ich mich mit Ihnen hier bei Radio 1 in der Weber-Sendung unterhalten. Wir werden auch uns mit Fachleuten unterhalten, Interviews führen. Die werden hoffentlich und sagen, wie man und was man denn gegen legale Süchte so tun kann und wie man vielleicht erst gar nicht süchtig wird. Und ich möchte von Ihnen erfahren, wie gehen Sie mit diesen legalen Süchten um? Was suchten Sie? Sind Sie selbst betroffen oder gibt es vielleicht Menschen in Ihrem Umfeld, bei denen Sie schon seit längerer Zeit ein leicht problematisches Verhalten beobachten? Oder kennen Sie Menschen, die auch Wege aus der Abhängigkeit gefunden haben? Unternehmen wir genug gegen Süchte? All das sind Fragen, über die ich mit Ihnen reden möchte. Zwei Telefonnummern hätte ich da anzubieten. Zum einen 0331 70 99 111, wenn Sie mit mir direkt reden wollen, oder Sie sprechen auf den Anrufbeantworter, dann 0331 70 99 555. Ich freue mich auf Ihr Mitmachen und verbleibe musikalisch passend.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
heute hier bei der Weber-Sendung ein Thema, da wusste ich von vornherein, so ganz leicht wird das natürlich nicht, weil wer spricht schon gerne darüber, dass er ja von einigen Sachen abhängig ist. Ne? Es geht um Süchte, jetzt geht es nicht um die ganz, ganz harten Dinge, sondern das, wo der Gesetzgeber sagt, ja, das könnt ihr ruhig machen, Eigenverantwortung, so, ne, wisst ihr selber. Es geht um Rauchen, es geht um Saufen, es geht um Gamen, ne? Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die auch da richtig drauf hängen geblieben sind und so weiter und so fort. Und am liebsten habe ich es immer, wenn Sie anrufen, 0331 70 99 111. Da können wir uns drüber unterhalten, wie Sie mit legalen Süchten umgehen, ob Sie es im Griff haben oder nicht oder so. Sie können auch inkognito anrufen. Ich will einfach mit Ihnen ein bisschen reden. Vielleicht haben Sie auch so ein mittelschweres Alkoholproblem gehabt und Sie haben mittlerweile es geschafft, das hinter sich zu lassen, oder Sie rauchen zu viel. Ja? Lassen Sie mal so ein bisschen die Hosen runter. 0331 70 99 111. Falls Sie doch noch ein bisschen anonymer sein wollen, dann einfach ehrlich sein auf unserem Anrufbeantworter. Der ist 0331 70 99 555. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar gehen Sie da einfach in das große, große, weite Internet, und da haben wir Ihnen auch eine Frage zur Verfügung gestellt. Und zwar wollen wir von Ihnen wissen, und diese kleine Abstimmungsgeschichte wird so ein, zwei Minuten online sein, was denn Ihre Süchte sind. Also viel anonymer kann man es gar nicht machen. Da sind dann das aufgeführt, was Sie sich vorstellen können, also Alkohol, Tabak, soziale Medien, Handy und so weiter und so fort. Machen Sie hier mit bei dieser kleinen Sendung, würde mich auf jeden Fall freuen.
Radio 1, die Weber mit Max Spalek.
Heute ein Tag, wo wir ein Thema ansprechen, ja, wo bestimmt viele sagen, ach, na, Freunde, das gehört doch einfach dazu, warum muss man denn da jetzt reden und so. Es geht um legale Süchte, um das, was uns jeden Tag erfreut, aber dann teilweise halt eben auch Probleme bringt, wie zum Beispiel Zigaretten, wie Handysucht, wie Alkohol. Das wird ganz, ganz weit oben natürlich gehandelt. Ich habe vorhin mich so etwas schwammig ausgedrückt, wenn es darum ging, unser Voting hier nach vorne zu treiben. Gehen Sie auf radio1.de. Dort finden Sie eine Frage, die lautet am heutigen Tage hier zur Weber-Sendung, was ist das legale Suchtmittel Ihrer Wahl? Und aufgeführt sind da natürlich Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Social Media oder auch Internet, also Computerspiele und so, solche Sachen. Machen Sie da mit. Es wird schon mitgemacht. Gerade in Führung ist Tabak. Da sind ganz, ganz viele Leute mit 36%. Anscheinend, davon können sie die Finger nicht lassen, gefolgt von Internet, Computerspiele und Alkohol. Relativ abgeschlagen. Noch mit 7% Social Media. Aber das kann sich natürlich alles noch ändern, wenn Sie da raufgehen und dort mitmachen. Natürlich gibt es sonst auch die Möglichkeiten, hier anzurufen. 0331 70 99 111, um mit mir direkt zu sprechen, oder 555, um Ihre Erfahrung mit legalen Suchtmitteln auf dem Anrufbeantworter zu sprechen. Bei der Weber-Sendung heute zum Thema Süchte. Und es gibt ja die legalen Süchte, die immer sofort so auf dem Tisch liegen. Also so Zigaretten, Alkohol, Handysucht. Ne? Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben über Teile Ihres Lebens die Kontrolle verloren und darüber reden wollen, dann 0331 70 99 111 oder 555 auf dem Anrufbeantworter. Dort können Sie auch Ihre Meinung, Ihre Erfahrung hinterlegen. Ist überhaupt gar kein Problem. Eine Sache, die wir noch nicht so richtig in den großen Blumenstrauß der Süchte reingeholt haben, sind so Konsumsachen. Ne? Also so Menschen, die kaufen müssen, in so einen Kaufrausch verfallen und die das nicht mehr unter Kontrolle haben. Also wenn Sie da Erfahrungen haben, immer her damit.
Radio 1, der Weber mit Max Spalek.
Moin, moin. Sie hören Radio 1, Sie hören die der Weber. Heute reden wir über Sucht, vor allen Dingen reden wir über legale Süchte. Wir sprechen also von Dingen, die für uns alle, auf jeden Fall ab so einem gewissen Alter, zu erwerben sind und die im Großen und Ganzen gesellschaftlich akzeptiert werden. Aber was ist eigentlich Sucht? Wo fängt sie an? Und wann ist es vielleicht noch Leidenschaft? Und vor allen Dingen, wie werde ich denn diese Süchte wieder los? Ich spreche jetzt mit Dr. Ulrich Wolfgang Preuß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin und ärztlicher Direktor des Asklepios Fachklinikums Wiesen bei Zwickau. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Dr. Preuß, wann spricht man denn überhaupt von einer Sucht?
Also es gibt ja eine medizinische Definition, nicht derzeit noch nach ICD-10, also den internationalen Klassifikationen von Erkrankungen. Und da stehen einige Eigenschaften im Vordergrund, zwar, dass Personen dann den Drang haben, Substanzen zu konsumieren. Also nehmen wir mal den Alkohol als Modellsubstanz, nicht sogenannter Suchtdruck. Zu den Eigenschaften der Abhängigkeit gehört dann eben auch die verminderte Kontrolle über den Konsum. Also die Personen können dann den Konsum nicht mehr kontrollieren. Heute Abend 2 Bier und schaffen das zum Beispiel nicht mehr, sondern trinken erheblich mehr. Ne? Toleranzentwicklung heißt, die brauchen erheblich mehr der Substanz, um einen gewünschten Effekt herbeizubeziehen. Ein Entzugssyndrom kann auftreten. Alkohol zum Beispiel ist es dann Angstunruhe. Leichtes Zittern, nicht bis hin zu einem Delirium tremens. Und dann Vernachlässigung wichtiger Aktivitäten, ne, und weiterer Konsum trotz bereits eingetretener Schäden. Das sind dann halt die langfristigen Folgen davon. 3 von den Kriterien sollen zutreffend sein. Das versteht der Mediziner unter einer Abhängigkeitserkrankung.
Okay, jetzt sind ja die Übergänge zwischen einer, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, geliebten Leidenschaft und einer Sucht, nehme ich mal an, fließend. Welche Warnzeichen kann ich denn selbst erkennen? Also weil die wenigsten von uns sind ja mit dem Block irgendwie auf dem Sofa und machen dann Striche, ob die Anzeichen, die Sie gerade genannt haben, zutreffen.
Also es gibt natürlich, wenn wir jetzt wieder den Alkohol als Modellsubstanz nehmen, nicht, ist der Konsum neuerdings immer riskant. Also es ist keine gesundheitsfördernde Substanz, auch anders in geringen Mengen, wie man das früher gedacht hat, ist es nicht gesundheitsfördernd, sondern man erhöht damit die Gesundheitsrisiken, die eintreten können. Und wenn die dann schon mal eingetreten sind, gerade bei regelmäßigem und hochdosiertem Konsum, also zum Beispiel ein Leberschaden oder eine depressive Verstimmung, die dauerhaft anhält, durch den Alkohol, dann kann man schon von einem schädlichen Konsum sprechen. Also da ist ein Schaden eingetreten, das ist dann sogar schon eine Diagnose. Und im nächsten Schritt ist das möglicherweise regelmäßiger, das vermengt sich dann mit dem schädlichen Konsum, dann kann eine Abhängigkeit auftreten. Also wenn Schäden, Beeinträchtigungen, auch Konflikte im sozialen Umfeld eintreten, beispielsweise aufgrund des Konsums, sicherlich ein Warnzeichen.
Sind denn alle Menschen ähnlich anfällig für Suchtverhalten?
Nein, sind sie nicht. Also es gibt schon interindividuelle Unterschiede. Die haben unter anderem damit zu tun, dass Alkohol unterschiedlich verstoffwechselt wird. Da gibt es also erhebliche Unterschiede unter den Menschen. Personen, die zum Beispiel Alkohol sehr schnell verstoffwechseln, dann auch mehr vertragen, haben dann aber auch ein erhöhtes Risiko, eine Konsumstörung zu entwickeln. Nicht Menschen mit erhöhter Disposition für impulsives Verhalten, also riskante Verhaltensweisen, die nicht richtig reflektiert werden und dann Folgen haben. Auch die sind anfälliger, genauso wie Personen, die unter anderen psychischen Erkrankungen leiden. Nicht da wird Alkohol dann gerne häufig eingesetzt, zum Beispiel im Rahmen einer Selbstmedikation. Gar nicht selten, na, und kann dann dazu führen, dass neben der psychischen Symptomatik auch eine Konsumstörung, also eine Alkoholabhängigkeit entsteht.
Wenn ich jetzt merke, dass einer meiner Kumpels, einer meiner Freundinnen in irgendeiner Weise ein Suchtproblem hat, ob das jetzt Alkohol ist oder vielleicht auch ein anderes Suchtmittel, welche Rolle können denn oder sollten vielleicht auch Freunde und Gesellschaft da beim Erkennen von solchen Suchtproblemen einnehmen?
Also allgemein gesellschaftlich ist es natürlich gut, wenn man allgemein generalpräventive Maßnahmen ergreift. Erstmal, das geschieht ja schon zum Teil, wenn auch nicht intensiv genug, nach meinem Eindruck, auf die Gefahren des Alkoholkonsums eben hinzuweisen. Wie Sie richtig in der Einleitung gesagt haben, wird es in der Gesellschaft, auch Politiker treten gerne dann als Konsumenten, als auf Reflexion des Erfolges des Gesellschaftlichen auf. In der Gesellschaft wendet sich dann sehr schnell ab, wenn der Alkoholkonsum eben Schwierigkeiten macht. Nicht? Und da ist es gut, dass ruhig auch anspricht gegenüber den Betroffenen, die da sehr viel konsumieren. Es gibt unterschiedliche Stufen der Intervention inzwischen, nicht? Also bei riskantem Trinkverhalten, etwa die Kurzintervention, nicht die, oder auch Psychoedukation, weil viele gar nicht wissen, was der Alkohol für Folgen hat oder es dem gar nicht zuschreiben. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich bei eingetretener Konsumstörung, zum Beispiel schädlicher Konsum, Hilfe durch den Hausarzt oder auch durch Suchtberatungsstellen, die es eben in jedem Landkreis gibt. Und bei Abhängigkeitserkrankungen, da ist es dann vor allem beim Alkohol zum Beispiel oder auch bei Sedativa und Hypnotika, also Schlaf- und Beruhigungsmitteln, sinnvoll, ein stationäres Behandlungsangebot im Rahmen zum Beispiel eines qualifizierten Entzuges und nachfolgende Therapien anzunehmen.
Wie ist denn die allgemeine Tendenz? Wird unsere Gesellschaft immer süchtiger oder haben wir uns insgesamt besser im Griff? Weil es gibt ja auf der anderen Seite so auch diesen Wunsch und auch das Streben nach einem gesunden Körper.
Naja, das hält sich so etwa die Waage, nicht? Also die gibt ja eine Minderheit, die sich da sehr schnell optimiert, nicht? Und die andere Seite testet natürlich gerne auch so legale und dann eben auch illegale Substanzen aus, nicht? Tabakkonsum zum Beispiel hat wieder zugenommen. Das ist sicher die schädlichste Substanz überhaupt, weil sie die meisten Todesfälle mit verursacht. Also nur noch ein Drittel der Bevölkerung konsumiert Tabak, obwohl da sehr gut bekannt ist inzwischen, was das für Folgen hat. Und was mit den Cannabinoiden, die ja jetzt so halb legalisiert worden sind, mit erschwerten Zugangswesen wird, da darf man auch erwarten, dass halt in der Zukunft möglicherweise die Zahl der Cannabiskonsumstörungen nach den eingangs genannten Kriterien zunehmen wird. Also legale, illegale Substanzen, das ist ein bisschen willkürliche Einteilung durch die Gesetzgeber, nicht? Die werden uns sicher noch auch in der Zukunft beschäftigen. Der Mensch tendiert dazu, gerade in der Adoleszenz das auszuprobieren und zu schauen, wie wirkt es auf mich. Man muss halt aufpassen, dass aus diesem Probierkonsum dann keine Konsumstörung wird.
Herr Dr. Preuß, was ist Ihre Sucht?
Meine Sucht, es ist nicht so, bei mir sind es eher Gewohnheiten. Ne? Also beschäftige mich gerne mit Artificial Intelligence und bin dort ein bisschen unterwegs bei der Gestaltung von Songs und Liedern. Das gefällt mir sehr. Allerdings schaffe ich es noch, da meine Zeit am Tag zu begrenzen.
Das sagt Dr. Ulrich Wolfgang Preuß, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen einen fantastischen Tag.
Danke gleichfalls. Gerne.
Der Weber heute zum Thema legale Süchte. Es geht um Zigaretten, es geht um Handysucht, es geht um Spielsucht, es geht um Online, was auch immer. Also alles, was man eigentlich um die Ecke kriegt. Und was man um die Ecke kriegt, ist natürlich Alkohol. Und unter 0331 70 99 111 hat mich Ole angerufen. Hallo Ole.
Hallo, grüß dich.
Ole, bei dir geht's um Alkohol. Und zwar, mir hat die Redakteurin schon gesagt, bei dir hat's irgendwann umgeschlagen vom kleinen Bier zum regelmäßigen, zum sehr regelmäßigen. Wie war es bei dir?
Genau, das kann man so sagen. Also es war halt immer, irgendwann so hat das Feierabendbier nicht mehr gereicht. Dann gab's noch eins und dann vielleicht noch eins. Und dann schmeckt's ja irgendwann und dann wurde es irgendwann zum Selbstläufer. Feierabendbier draußen bei schönem Wetter, auf der Wiese, am Späti vielleicht. Und dann habe ich da halt irgendwann gemerkt, dass ich da eben nicht mehr so mit einem Bier rausgehe, sondern vielleicht mit zweien oder vielleicht mit dreien. Und der Späti dann gleich zumacht. Und das war dann so der Punkt, wo ich angefangen habe, mir Gedanken über mein Suchtverhalten oder über meinen Alkoholkonsum zu machen.
Mhm. Und war das jetzt am Anfang, oder war das ausschließlich Bier? Klar, man darf das jetzt nicht verharmlosen, aber wenn wir über Alkoholkrank sein, Alkoholsucht auch reden, da kommen ja dann auch ganz schnell härtere Sachen mit ins Spiel.
Na, ich glaube, das Problem ist, dass Alkoholsucht oder so diese Alkoholkrankheit automatisch immer mit so harten Sachen, also mit Schnaps jeder Art, irgendwie halt gleichgesetzt wird. Aber ich denke, Bier ist auch Alkohol. Und wenn man genug Bier im Tuss hat,
ja, das stimmt.
Das ist mir auch nicht mehr klar. Bei mir war es tatsächlich halt immer so das Bier. Das war so das Gesellige. Es redet sich besser mit Bier in Gesellschaft, so als was ich mir dann halt so geredet habe. Man kennt das, ne? Irgendwie so das Geselligkeitstrinken. Und dann ist es halt schön und dann ist es halt auch angenehm,
ja,
dass es dann zu viel wird.
Ole, ganz kurz, laufen Sie gerade mit dem Telefon rum, weil wir haben so ein paar kleine kleine Schwierigkeiten. Nee, und okay, dann haben Sie gemerkt, dass es immer mehr wurde, haben sich Gedanken drüber gemacht, das ist ja auch schon mal was. Ja. Und was haben Sie dann daraus geschlossen? Wie ist es dann weitergegangen? Eieieiei. Ole, wir haben gerade so ein kleines Connection-Problem. Ich würde sagen, ich spiele noch einen kurzen Song und wir versuchen Sie einfach nochmal anzurufen. Oder sagen Sie mal noch was?
Ja.
Ja, das geht gerade noch nicht. Wir rufen einfach nochmal an. Wir sprechen gleich weiter.
Super, danke.
Und am Telefon, ich glaube jetzt sogar am Festnetztelefon, du wirst verrückt, ist immer noch Ole. Ole?
Da ist er wieder.
Hervorragend. Ole, erzählen Sie noch mal weiter. Also, die haben dann gemerkt, das war ja der erste Teil unseres kleinen Telefonats. Okay, ich trinke immer mehr Bier. Ich brauche da immer mehr. Bier ist super. Und dann haben Sie gemerkt, dass es zu viel wird. Wie ging es weiter?
Das war ganz einfach dann halt immer der Tag danach. Ne? Also, so nach dementsprechendem Konsum. Feierabend wie hier, Afterwork da und. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mein Körper halt immer mehr Zeit braucht, um sich zu regenerieren. Mhm. Und der Aufwand und der Nutzen oder Kosten-Nutzen, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, einfach am nächsten Tag dieser Katzenjammer, das war dann halt irgendwann nicht mehr schön. Dann bin ich halt auf die Idee gekommen, dass ich was ändern muss. Und es ist mir ehrlich gesagt aber nicht leicht gefallen. Ne? Also diese liebgewonnene Sucht, und es ist ja nur das Bierchen, wird ja dann... Ich habe das dann auch so verharmlost, ne, mit dem Feierabendbierchen oder ein, zwei, drei. Das ist ja nicht schlimm, ist ja nichts Hochprozentiges. Und das war dann so der innere Kampf so mit mir selbst.
Wie lange hat das gedauert, dieser Kampf?
Das war ein Prozess über, ich sag mal, ein, zwei Jahre. Das hat schon eine ganze Weile Zeit in Anspruch genommen, in der ich auch versucht habe, mir selber in die Tasche zu lügen. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, das bringt nichts. Also entweder ich ändere was oder ich mache einfach so weiter. Und das hat dann was so mit Loslassen und Aufgeben zu tun. Und das ist dann, da dachte ich, das mache ich nicht.
Und wo stehen Sie jetzt?
Ich stehe jetzt bei einem Konsumverhalten. Ich trinke immer noch gerne Bier. Nicht mehr täglich. Das ist auf einen Tag in der Woche meistens zum Wochenende zu und dann wirklich halt zum Feierabend in Gesellschaft, nicht allein. Und dann halt, wenn ich merke, okay, das war jetzt das zweite Bier, du würdest schon gern noch, wird mir das bewusst und dann höre ich auf. Und meide aber auch die Situation. Ich mache dann ganz gerne so einen Abgang, ohne Bescheid zu sagen, um mich ganz einfach nicht in die Situation zu bringen, mich rechtfertigen zu müssen, warum ich jetzt nicht noch ein Bier mittrinke, warum ich jetzt schon unbedingt gehen muss. Es ist doch noch gar nicht so spät. Und das ist weiter ausbaufähig, das weiß ich selber. Das sind jetzt erstmal Hilfsmittel, bis ich ganz einfach sage, hey, ich bleib noch, aber ich trinke jetzt Wasser.
Aber ich glaube, dadurch, dass Sie das ja selber ja erkannt haben, darauf reagiert haben, ist schon ein wichtiger Schritt gemacht. Ich habe keine Ahnung davon, aber es hört sich auf jeden Fall für mich so an, Ole. Ole, vielen Dank für den Anruf.
Sehr gern.
Schönes Wochenende wünsche ich. Bis denn. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Sie hören Radio 1. Früher, da gab es mal einen Ort, an dem man ganz vielen Süchten ganz legal nachgehen konnte. Da gab es Alkohol, da wurde gequarzt. Und in der Ecke gab es so ein Glücksspiel bzw. Daddelautomaten. Und dieser versprach auch Ablenkung und Reichtum. Das fand alles in der Kneipe statt. Aber dafür musste man erstmal in die Kneipe gehen. Heutzutage ist die süße Zerstreuung immer mit dabei. Und zwar mit dem Handy. Das Handy war ja anfangs nur Telefon, mit dem man auch noch kleine Nachrichten verschicken konnte oder vielleicht Snake oder Tetris gespielt hat. Mittlerweile ist es natürlich, das wissen wir alle, ein Hochleistungscomputer, mit dem quasi alles gemacht werden kann, von Bankgeschäften, Supermarkt, Glücksspiel und mit dem man jederzeit mit jedem vernetzt ist. Über Handy, Medien, Social Media Sucht spreche ich jetzt mit Professor Bernhard Baune. Er ist Leiter der Klinik für psychische Gesundheit am Uniklinikum Münster und dort unter anderem verantwortlich für die Suchtambulanz mit dem Schwerpunkt Online- und Internetsucht. Guten Tag, Herr Baune.
Ja, guten Tag.
Sind wir mittlerweile nicht alle süchtig und lebensunfähig ohne Handy?
Also die Antwort ist eindeutig nein. Wir sind weder alle süchtig noch lebensunfähig ohne Handy. Aber es hat natürlich eine wichtige Bedeutung im Leben der Menschen bekommen. Und die kann einerseits eben konstruktiv, positiv genutzt werden, diese Bedeutung umgesetzt werden, andererseits natürlich auch in Süchte führen, wie das mit fast allen Dingen ist des Lebens.
Handys und soziale Medien oder allgemein Medien kann man ganz normal benutzen, nicht wahr? Ab wann wird es denn kritisch? Was sind denn da Ihre Kriterien? Wann muss man von einer Sucht sprechen?
Das ist eine gute Frage, die man auch ganz gut beantworten kann. Es gibt zwar noch keine offizielle Diagnose Handysucht, also wie man das nachlesen kann für Alkoholsucht oder andere Süchte in anerkannten medizinischen Klassifikationssystem, aber von einer ernsthaften Handysucht kann man sicherlich dann sprechen, wenn der Gebrauch von Smartphones so zwanghafte Züge annimmt und auch eben vor allen Dingen negative Folgen auf die Lebensqualität der betroffenen Person verursacht. Um dies besser beurteilen zu können, nutzt man dann eben Suchtkriterien der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und zuerst wird mal exploriert, wie stark der Nutzungsdrang quasi einer Person ist, also wie impulsiv, wie stark der Impuls quasi ist, dass man das Handy immer bei sich haben muss, immer nutzen muss und mal es auch nicht pausieren lassen kann für eine Stunde oder einen Tag oder länger. Das ist ein erstes wichtiges Kriterium, ob dann eben ein solcher sogenannter Kontrollverlust aufsteht beim Handygebrauch, dass man eben das Handy nicht mehr zur Seite legen kann, wenn man die eigentliche Aufgabe, für was man es benutzen wollte, dann schon längst erledigt hat. Im nächsten Schritt wird weiter gefragt, ob man immer mehr Zeit am Handy verbringt, also wie so eine Art Dosissteigerung. Ne? Beim Bier ist es eben dann nicht mehr ein Bier, zwei, drei Bier, sondern es ist dann höherprozentig. So kann das natürlich beim Handy halt auch sein, dass ein richtig starkes Konsumverlangen dann entsteht, was man kaum noch stillen kann. Und dann würde man eher von so einer Toleranzentwicklung sprechen. Und das ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Und das letzte Kriterium ist quasi, wenn man das Handy jetzt nicht nutzen kann, weil man zum Beispiel in einer Veranstaltung ist, wo das Handy ausgeschaltet sein muss, dass man dann quasi oder Menschen dann sowas wie so eine Angst entwickeln, Unruhe entwickeln und Reizbarkeit zum Beispiel entwickelt werden kann aufgrund dieser Nichtnutzbarkeit des Handys. Und das sind drei Kriterien, bei denen man dann eben in Bezug auf Handy dann auch von einem Suchtverhalten sprechen würde.
Ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern denken jetzt gerade, oh Gott, 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 ja. Da trifft ja einiges auf mich zu. Welche Beeinträchtigungen können denn auftreten? Oder nochmal, welche Extremfälle haben Sie da schon erlebt?
Also Beeinträchtigungen sind vor allen Dingen im sozialen Bereich zu sehen, dass Menschen quasi kaum noch direkte Interaktionen haben mit anderen Menschen, sondern eher über das Handy selber und damit eben auch ein Verlernen sozialer Interaktion letztlich stattfindet. Denn das, was auf dem Handy oder über das Handy stattfindet, über soziale Medien, das ist ja keine echte soziale Interaktion, sondern eben eine sehr geschönte, selektiv dargestellte Interaktion und eine, sagen wir mal, auch sehr reduzierte Art der Interaktion natürlich. Und dass dieses Verlernen führt eben zum sozialen Rückzug und kann zum Verlust von Freunden führen, Verlust von Aktivitäten, Interessen. Aber wenn es extrem ist, und da gibt es einige Fälle, dass Leute dann tatsächlich auch nicht mehr zur Arbeit gehen können oder nicht mehr ihr Studium wahrnehmen, ihre Ausbildung wahrnehmen, weil sie eben den Zwang haben, immer an diesem Handy zu sein. Und das sind dann natürlich extreme Formen der Sucht.
Welche Vorkehrungen können Sie sich denn für Apps oder Social Media Anwendung vorstellen?
Ja, man könnte sich vorstellen, dass Australien hat es ja vorgemacht, das war ja auch ein bisschen in der Diskussion hier in Deutschland und Europa, dass man eine Altersbegrenzung zum Beispiel einführt, ne? In der intensiven Nutzung von Handys. Da war ja die Altersgrenze von 16 Jahren dort genannt. Also das wäre so eine Möglichkeit, zielgruppenspezifisch dann eben auch vorzugehen, also für Schülerinnen und Schüler. Aber es fängt ja auch noch früher an, also sogar im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren, glaube ich, muss da auch sehr viel Prävention, Information stattfinden und über die negativen Folgen. Und da kann man natürlich im Schulsetting den konstruktiven Umgang eben mit Technologie insgesamt, Handy gehört dazu, lernen. Also es geht nicht um das Verbot von Handys, sondern wirklich den sinnvollen Einsatz. Und zwar sinnvoll technologisch, aber auch sozial und gesundheitlich für sich selber sinnvoll einzusetzen. Und das ist ein wichtiger Unterschied aus meiner Sicht zum Alkohol, der grundsätzlich, also da ist man sich ja auch einig, der schädlich ist, ob sie viel oder wenig trinken. Das kann man sich ja nicht schönreden. Aber Technologie kann man schon auch im konstruktiven Sinne natürlich nutzen. Und da einen konstruktiven Umgang zu finden im Sinne von Informations- und Präventionskampagnen, sollte man auf jeden Fall auch von der Politik fördern.
Das sagt Professor Bernhard Baune, Direktor der Klinik für psychische Gesundheit am Universitätsklinikum Münster. Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag.
Danke.
Was suchten Sie so? Achso, ich wollte mal gucken, wie denn unser Voting aussieht, das wir für Sie auf radio1.de eingerichtet haben. Ja, sagen wir mal so, das legale Suchtmittel Ihrer Wahl ist ganz klar Alkohol. 43% haben nämlich das angeklickt, gefolgt von Tabak, 34%. Dann Internet, Computerspiele, Social Media, Glücksspiel, Zucker haben wir auch noch dazu genommen. Das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, aber Alkohol ist wirklich so das führende legale Suchtelement in unserem Leben. Dazu hat uns auch der Martin angerufen.
Ich war selbst viele Jahre abhängig und habe den Absprung vor knapp fünf Jahren geschafft, nachdem ich ein hochfunktionaler Alkoholiker für viele Jahre war im Managementbereich und ja, bin darauf reingefallen, weil ich unter anderem über viele Jahre keine wirklichen Signale bekommen habe, welche Risiken mit dem Alkoholkonsum verbunden sind. Und da würde ich mir wünschen, neben der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, dass der Staat dabei auch unterstützt mit höheren Zöllen, mit höheren Steuern auf den Alkohol.
Soweit also Martin. Und auch angerufen hat unsere Hörerin Alexandra, ja, die schon so einiges durch hat.
Ich habe in meinem Leben, glaube ich, so ziemlich alles ausprobiert und würde sagen, ich war schon auch drogensüchtig, kokainabhängig, Alkohol, Zigaretten. Ich mochte das alles irgendwann sehr gerne und konnte das über die Jahre alles ablegen. War nicht immer leicht, aber habe es geschafft. Was ich total interessant finde, ist, ich würde sagen, ich bin heute trockener Zuckeralkoholiker. Und zwar, was ich nicht schaffe, beziehungsweise was wirklich ein Phänomen ist, ich habe mir aus gesundheitlichen Gründen dann auch versucht, den Zucker abzugewöhnen und finde das weitaus schwieriger.
Das hat Alexander gesagt. Falls Sie auch noch eine Sucht auf Tasche haben, die wir vielleicht bisher übersehen haben, ist alles unsere Schuld, dann 0331 70 99 111 oder 0331 70 99 555 für den Anruf beantwortet. Und ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Wir haben nämlich gerade hier bei uns in den Redaktionsräumen mal so ein bisschen in uns reingehört. Eine Geschichte, die wir noch nicht besprochen haben, sträflich vernachlässigt haben, ist Nasenspray-Abhängigkeit. Denken Sie mal drüber nach.
Radio 1, der Weber mit Max Spalek. Radio 1, nur für Erwachsene.
Den ganzen Tag oder auf jeden Fall hier schon von 10 Uhr unterhalten wir uns über Süchte, über legale Süchte und haben sie in mannigfaltiger Form abgefragt. Ich war am Telefon, auf dem Anruf beantwortet, aber natürlich auch die Social Media Kanäle, die haben wir für Sie bereitgestellt und wollten wissen, wonach sind Sie süchtig? Und eine Frau, die das alles im Blick hatte, ist natürlich Wiebke Koenigke. Hallo Wiebke.
Hallo Max.
Und du hast dann da mal so ein bisschen geguckt, ne? Also was haben denn die Leute da geschrieben? Also starten wir doch einfach mal bei Facebook.
Ja, weil ich weiß, dass du ja jemand bist, der sich gerne Sorgen macht um die Menschen, kann
absolut.
Ich dir ja in Warnung geben. Also die Hörer und Hörerinnen, die auf Facebook getraut haben, sich zu kommentieren, um die muss man sich schon mal keine Sorgen machen. Der Erwin Lindemann, der schreibt...
Der heißt wirklich so.
Der heißt, das weiß man ja nicht da in dieser Social-Media-Welt, aber er schreibt als Erwin Lindemann... Ja. Ich habe mich früh entschieden für meine Suchtmittel Zucker, weißes Mehl, rotes Fleisch, Alkohol und Nikotin. Und Joachim M. gesteht, und ich finde, es ist fast ein poetischer Dreiklang. Mit Rotwein in der Rübe, Kippe in Gespräche mit Freunden vertieft, Tracy Chapman hören. Da möchte ich jetzt von dir hören, Tracy Chapman, geht es?
Ja, da absolut geht das. Aber da merke ich schon, es gibt jetzt hier bei Social Media so eine gewisse Tendenz zum Albernen. Nicht wahr? Also, dass das nicht ernst genommen wird, kann das sein?
Naja, ich sag mal so, es geht dann weniger poetisch weiter bei ihm. Er schreibt nämlich, oder alternativ besoffen Call of Duty zocken. Mhm. Das ist natürlich dann nicht mehr so ganz so Dreiklang schön. Bisschen politisch wurde es natürlich auch. Felix Wonderhagen schreibt, nichts wird so bagatellisiert wie Bier und nichts wird so dermaßen stigmatisiert wie der Konsum pflanzlicher Kräuter. Knickknack.
Naja gut, das ist ja mittlerweile also in großen Teilen egal, genau.
Und dann gibt's noch die ganz harten, von denen man nicht weiß, wo das nur enden wird. Du sagst, es wird ein bisschen albern gesehen. Jana Franziska Bench, Kater auf dem Schoß liegen haben und dabei lesen. Es gibt nichts, was diese Kombination toppt Oder Gunnar Förster schreibt, Golf spielen, man hasst es so oft, kommt aber nicht davon los.
Wenn man das nötige Kleingeld hat.
Andrei Sagodny schreibt, arbeiten, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, hat man jeden Tag Bock auf Arbeit. Und jetzt kommt's, es wäre nicht unsere Facebook-Community, wenn sie sich nicht selber untereinander belehren würden.
Ja, absolut.
Da ist Petrak Dimic und sagt, Bock haben auf etwas ist nicht Sucht.
Ja.
Sucht ist eine Zwangserkrankung und da stimmen wir ihm natürlich zu. Er hat total recht. Interessant fand ich noch Julian Wakeness, der schreibt Bodybuilding und Eiweißshakes. Und da dachte ich, Thema Sportsucht, Max, ja, ist das was, wo du dich zu verhalten
bin
kannst?
Bin ich überhaupt nicht gefährdet. Ich habe mal so eine Sportphase in meinem Leben gehabt und versuche die auch jedes Jahr wieder neu reinzuholen. Aber von der Gefährdung würde ich da eigentlich bei dir?
Sportsucht, nein, kann ich absolut verneinen. Ich habe eindeutig eine, ist eine wunderschöne Überleitung zu Instagram, weil da ist es tatsächlich eindeutig, was die Instagram-Nutzerinnen sagen. Es gibt da einen Favoriten, obwohl ich gar nicht weiß, ob man von Favorit sprechen kann, wenn es um Süchte geht. Zucker, zu denen gehöre ich auch. Also es ist echt, Zucker ist hart, aber das hatten wir hier öfter schon in der Sendung, oder?
Ja, so ein bisschen. Zucker wird auch nicht ernst genommen und so. Jetzt sind das natürlich, und das haben wir heute ab 10 Uhr festgestellt, sind das diese Süchte, über die man irgendwie reden kann, nicht wahr? Das ist so Zuckersucht. Ja, ich hau mir mal einen Snickers mehr, als vernünftig wäre,
Max,
rein.
Was? Du, ich rede
okay,
von,
dann sag du mal,
von,
Wiebke, was hast jetzt, denn du?
Ja, ich möchte nicht Namen nennen,
doch,
aber Ben & Jerry ist mein bester Freund abends. Eine kleine Tonne, also nicht die kleinen, die es am Späti gibt, ne? Also eine Tonne am Tag.
Ja.
Und so Haribo Katjes-Tüten sind auch ganze Portionen.
Oha.
Mich. Also so Leute, die so 5 Gummibärchen essen, ne, die finde ich richtig, die.
Okay. Ja. Hast du vielleicht in deinem Haushalt jemand, der das salzig in irgendeiner Weise auffangen kann? Weil zum Beispiel ich mit Süßigkeiten habe überhaupt gar kein Problem, aber.
Na, ich sag mal so, ich habe ja kein Problem mit Alkohol, außer dass ich ihn nicht vertrage. Das ist mein Problem. Und wenn ich dann am nächsten Tag. Dann geht halt süß, salzig, salzig, süß, süß, salzig, ne?
Ja.
Burger, Eis, Burger, Eis, Burger, Eis.
Das ist vielleicht auch bald mal ein Thema hier bei der Weber. Wiebke Koenigke hat sich umgetan und hat geschaut, was Sie Social Media mäßig hier für uns hinterlassen haben. Vielen Dank, dass du da warst. Und have a nice day.
Gerne.
Der Weber heute zum Thema, was ist Ihr bevorzugtes oder vielleicht verhängnisreichste legale Suchtmittel? Und ich sag mal, ich gucke jetzt gerade hier auf radio1.de bei unserer Umfrage, wo Sie ganz viel geklickt haben. Vielen Dank dafür. Also Glücksspiel, das spielt bei Ihnen überhaupt gar keine Rolle. Selbsteinschätzung, 1% sagen, boah, da habe ich ein kleines Problem. Dann kommt Zucker, da sind es immerhin schon so 8%. Social Media, 1 Prozentpunkt mehr bei Social Media. Und dann geht es halt so ein bisschen ins Eingemachte. Also Internet, Computerspiele, da sind schon 12% dabei. Tabak, fast 30% mit 29%. Und ganz klarer Sieger, obwohl das ist kein schöner Sieger, ist natürlich Alkohol. Das ist für Sie das legale Suchtmittel Ihrer Wahl. So Sachen wie Nasenspray-Abhängigkeit haben wir jetzt nicht gestellt. Wir hätten wahrscheinlich das ganz kleinteilig noch untergliedern können. Wir hätten zum Beispiel auch Sachen, die jetzt hier gar nicht vorkamen, mal thematisieren sollen. Wie zum Beispiel, kann zum Beispiel kratzen, ja, sich selber so irgendwie so kratzen, süchtig machen. Wir haben Christoph Drösser mal gefragt.
Mit dem Jucken und dem Kratzen ist es ja eine seltsame Sache. Wir haben einen Juckreiz und fangen an, die Stelle zu kratzen. Damit fügen wir uns ja grundsätzlich erstmal Schmerz zu, aber wir überdecken mit diesem leichten Schmerzreiz das Juckgefühl und deshalb kann das zumindest kurzfristig dagegen helfen. Aber wie jeder weiß, der zum Beispiel mal einen Mückenstich zu oft gekratzt hat, der Juckreiz kommt zurück, oft noch stärker als vorher und so gerät man in einen Juck-Kratz-Teufelskreis. Mit dem Begriff Sucht sollte man vorsichtig sein, aber Wissenschaftler haben tatsächlich untersucht, was beim Jucken und Kratzen im Gehirn passiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass dasselbe Belohnungssystem angeregt wird, wie wenn wir Drogen zu uns nehmen. Das heißt, man hat einen Drang, dem man kaum widerstehen kann und auf die Dauer wird die Dosis, die man braucht, um das Glücksgefühl zu erreichen, immer größer. Das ist natürlich besonders schlimm für Menschen, die nicht nur einfach einen Mückenstich haben, sondern chronisch zum Beispiel unter schwerer Akne oder Ekzemen leiden. Bei denen kann es dann vorkommen, dass sie sich ständig blutig kratzen und da muss man dann schon fast eine Entziehungskur machen, wie bei einem Drogenkonsumenten. Denn es stimmt tatsächlich, das Kratzen einer juckenden Stelle am Rücken oder anderswo kann tatsächlich süchtig machen.
Stellen auch Sie Ihre alltäglichste Frage unter stimmt@radio1.de.
So, der Weber am heutigen Tag, 20 Minuten vor 1. Wir haben uns am heutigen Tag unterhalten über Süchte. Und zwar Süchte, die legal sind, die ab so einem gewissen Alter von jedem zu kaufen sind, die irgendwie überall rumliegen. Also so, ob es jetzt Zigaretten sind, ob es das Zocken ist oder Handysucht. Wir haben uns gefragt, wie kann man mit legalen Süchten umgehen. Und das haben wir Sie natürlich auch gefragt. Wir haben teilweise sehr, sehr persönliche Geschichten auch gehört. Unter anderem hat Andreas angerufen und uns seine erzählt.
Ich bin jetzt mittlerweile 73 Jahre alt und lebe seit über 30 Jahren abstinent. Ich hatte ein massives, aber wirklich massives Alkoholproblem. Ich war in der Situation, dass ich mir es mir einfach irgendwann nicht mehr vorstellen konnte, mit Alkohol so weiterzumachen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, ohne Alkohol zu leben. Das war also eine total verzwickte Situation und ich stand da wirklich echt mit dem Rücken an der Wand. Und dann kam der absolute Tiefpunkt, dass ich meine Arbeitsstelle verloren hätte und meine Familie, meine Ehefrau hat mir auch die rote Karte gezeigt und hatte dann von sich aus schon vorher Selbsthilfegruppen für Angehörige von Alkoholikern besucht und habe gelernt, mich nicht weiter zu unterstützen in meiner Sucht. Und das war der Schock meines Lebens. Da kam alles zusammen, es brach alles zusammen. Ich habe dann einen körperlichen Entzug gemacht von einer Woche in der Klinik und bin dann in Selbsthilfegruppen gegangen. Und ohne diese Selbsthilfegruppen, weiß ich heute, hätte ich es nie geschafft. In meinem Fall waren es die anonymen Alkoholiker, gibt aber auch viele andere Gruppen.
Soweit die dramatische Geschichte von Andreas. Und der Radio 1-Hörer Martin, der hat sich auch gemeldet und von seinem problematischen Alkoholkonsum berichtet. Und er so insgesamt findet den Alkohol in Deutschland viel zu billig.
Ich war selbst viele Jahre abhängig und habe den Absprung vor knapp fünf Jahren geschafft, nachdem ich ein hochfunktionaler Alkoholiker für viele Jahre war im Managementbereich und ja, bin darauf reingefallen, weil ich unter anderem über viele Jahre keine wirklichen Signale bekommen habe, welche Risiken mit dem Alkoholkonsum verbunden sind. Und da würde ich mir wünschen, neben der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, dass der Staat dabei auch unterstützt mit höheren Zöllen, mit höheren Steuern auf den Alkohol.
Wann so eine Sucht entsteht, ist ja weiterhin so umstritten. Ne? Für Radio 1-Hörer Wolfgang ist das eine klare Sache. Der sagt, das geht schon ganz, ganz früh los im Kindesalter.
Ich denke, das passiert schon in der Kindheit, dass man süchtig wird. Weil Kinder ja ganz normal immer das gut finden, was Eltern machen.
Tim hat eine Sucht, wo sie vielleicht zunächst in den Kopf schütteln, aber wenn die Leidenschaft so weit reicht, dass sie einen einschränkt oder problematisch ist, dann kann sie auch eine Person belasten.
Zum Thema Sucht kann ich sagen, dass ich musiksüchtig bin, würde ich behaupten. Das fing ganz leicht an mit jungen Jahren, also ungefähr 40 Jahre lang höre ich jeden Tag Musik, immer mehr, immer mehr. Und das ist es leider nicht nur, sondern ich bin auch schallplattensüchtig. Also ich kaufe regelmäßig Schallplatten und man kann sich vorstellen, dass sich das über die Jahre aufgesammelt hat. Alles, was ich so an Musik besitze, da kommt schon einiges zusammen. Es ist ein tolles Hobby, aber es ist natürlich auch eine Belastung, weil man irgendwann auch nicht mehr genau weiß, ich irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit diesem ganzen Vinyl.
Oh Mann, ja, da fühle ich Sie sehr, Tim, muss ich sagen. Also das ist auch eine Geschichte, die ich nicht immer unter Kontrolle habe, wäre sehr, sehr positiv ausgedrückt mit Schallplatten. Und der Statiker, der sollte auch mal wieder vorbeikommen. Außerdem, Alexandra hat angerufen, sie hat, was uns erzählt, im Leben schon sehr, sehr viel ausprobiert, hat unterschiedlich kritischen Konsum gehabt, ist auch davon dann irgendwie letztendlich losgekommen. Aber vor einer Geschichte, da fällt es dann schwer, und zwar dem Zucker.
Ich habe in meinem Leben, glaube ich, so ziemlich alles ausprobiert und würde sagen, ich war schon auch drogensüchtig, kokainabhängig,
Alkohol, Zigaretten. Ich mochte das alles irgendwann sehr gerne und konnte das über die Jahre alles ablegen. War nicht immer leicht, aber habe es geschafft. Was ich total interessant finde, ist, ich würde sagen, ich bin heute trockener Zuckeralkoholiker. Und zwar, was ich nicht schaffe, beziehungsweise was wirklich ein Phänomen ist, ich habe mir aus gesundheitlichen Gründen dann auch versucht, den Zucker abzugewöhnen und finde das weitaus schwieriger.
Ja, Zucker, Volksdroge Nummer 1, ne? Wissen Sie Bescheid. Vielen Dank für Ihre ganzen Anrufe. Und wenn Sie vielleicht auch in Ihrem Kosmos ein Thema haben für unsere Sendung, die oder der Weber, dann einfach die Mail schreiben an dieweber@radio1.de.